Fütterung ist ja so erstmal was sehr Unkompliziertes. Man stellt was Fressbares hin und am Ende ist der Napf leer oder eben nicht. Meistens so ein bisschen davon abhängig, ob man Hund oder Katze füttert. Wenn man aber die Fütterung unbedingt im Auge behalten muss, sei es aufgrund von Allergien oder Unverträglichkeiten, weil Erkrankungen eine Rolle spielen oder weil man aus irgendeinem anderen Grund zwingend die Fütterung verändern muss, dann steht man sehr häufig vor vielen Rätseln und man fängt an zu recherchieren und Informationen einzuholen und nachzufragen. Und am Ende ist man aber trotzdem häufig in der Situation, dass man sich fragt, naja gut, aber was soll ich denn jetzt wirklich füttern? Was ist für mein Tier die beste Fütterung? Und das betrifft einen besonders häufig, wenn es dann um das Thema BARF bzw. Rohfütterung geht. Und deswegen ist dieser Podcast nicht nur für alle, die gerade überlegen, auf BARF umzustellen, sondern auch für alle, die schon seit vielen Jahren BARFen oder auch natürlich für alle, die einfach Lust auf das Thema Ernährung haben. Ich bin Ute Wadeen, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin für Hunde und Katzen und heute geht es um ein Thema, was eigentlich auch mit den BARF-Anfängen zu tun hat. Bevor man mit Rohfütterung anfängt, macht man sich in der Regel ja schon seine Gedanken. Also warum man das machen möchte, was da vielleicht auf einem zukommt, wie das genau abläuft, wie der Hund oder die Katze reagiert, was man vielleicht noch einkaufen muss. Das sind alles Themen, die einem dann natürlich irgendwo im Kopf rumschwirren. Und häufig ist es so, dass man sich auch um Dinge Gedanken macht, die eigentlich gar nicht so entscheidend sind oder nicht so wichtig sind oder die sich einfach im Laufe der Zeit klären. Und auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Punkte, wo man sich am Anfang sehr wenig drauf konzentriert, weil einem das vielleicht gar nicht so bewusst ist. Und deswegen soll es heute um die Dinge gehen, die man in jedem Fall bedenken sollte, bevor man anfängt mit BARF oder mit der Umstellung. Das eine ist, wie viel Platz hat man zur Verfügung? Da geht es jetzt nicht um den Platz für den Hund oder wo ich das Fressen hinstelle, sondern es geht tatsächlich um Tiefkühlware. Denn in der Regel, gerade wenn man einen großen Hund hat, wird man mit Tiefkühlfleisch arbeiten. Und wenn man dann eben nicht alle 2 Tage zum Fleischer gehen möchte und was Neues einkaufen möchte, ist das tatsächlich auch die zeitsparendste Methode. Aber je nach Hundegröße braucht man einen gewissen Platz. Das heißt, es ist durchaus ein Unterschied, ob ich einen 10-Kilo-Hund versorgen muss oder einen 40-Kilo-Hund versorgen muss. Letztendlich geht es immer darum, dass das Handling auch möglichst einfach sein sollte. Und das ist, wenn ich eben nur ein 3-Sterne-Tiefkühlfach im Kühlschrank habe und aber einen 35-Kilo-Hund auf der anderen Seite, dann ist das ein Problem. Also dann kann ich einfach nicht ausreichend lagern und das jeweilige nachbestellen oder immer am BARF-Shop vorbeifahren, einkaufen. Das kann einfach extrem stressig sein. Das heißt, man sollte sich im Vorfeld überlegen, ob man zum Beispiel nicht gleich einen Gefrierschrank anschafft oder eine Tiefkühltruhe anschafft, auch wenn man vielleicht noch nicht so wirklich weiß, ob man da dauerhaft beibleiben möchte. Man sollte es aber zumindest in Erwägung ziehen, dass das in Zukunft, vielleicht was ist, was auf einem zukommt. Man muss nicht gleich natürlich, also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, oh, BARF, ja, Zubehör, Tiefkühltruhe. Also das um Gottes Willen nicht. Aber es ist eben was, was die Sache oft gerade bei großen Hunden einfacher macht. Und wenn ich natürlich jetzt wirklich überhaupt gar keinen Platz habe, das zu stellen oder so, dann sollte man aber in jedem Fall, das macht durchaus auch schon beim 10-Kilo-Hund Sinn, irgendwo eine Möglichkeit haben, mehr als 2-3 Kilo Fleisch einzufrieren. Weil es lohnt meistens nicht, so kleine Mengen zu bestellen, das taut schneller auf. Man hat immer höhere Versandkosten in Relation, als wenn ich jetzt wirklich eine größere Menge auf einmal bestellen kann. Also das ist durchaus auch ein Kostenfaktor. Und deswegen sollte man sich das schon im Vorfeld so ein bisschen überlegen, was so die Lagerhaltung angeht. Man kann das natürlich auch vielleicht bei seinen Eltern unterbringen, wenn die Lagermöglichkeit haben, bei Nachbarn, bei Freunden, je nachdem. Das ist ja letztlich wurscht. Nur man braucht in irgendeiner Weise Platz. Das andere sind natürlich die Kosten generell. Das heißt, selbstverständlich ist BARF auch mit Kosten verbunden. Das heißt, wenn man hochwertiges Fleisch kaufen möchte, dann ist das eben doch teurer, als wenn man nur ein Fertigfutter hat, was es in jedem Discounter um die Ecke gibt und wo die Zutaten natürlich auch eigentlich nicht mit BARF vergleichbar sind. Aber wenn man es wirklich nur auf die Kosten reduziert, dann ist das einfach günstiger Punkt. Heißt also, man muss sich auf der anderen Seite eben auch überlegen, kann ich das finanzieren? Möchte ich das finanzieren? Wir geben alle Geld vielleicht für Dinge aus, die nicht ganz so wichtig sind. Ja, das kennen wir alle. Aber es ist schon so, dass man das im Auge behalten muss. Und auch hier wieder natürlich mit einem großen Hund nochmal ein anderer Kostenfaktor im Monat als mit einem kleinen Hund. Und trotzdem war nicht immer davor, zu günstig zu füttern. Also auch was Fleischqualität angeht, auch was einzelne Inhaltsstoffe angeht, es macht sich bemerkbar. Also auch gerade gute Fleischqualität ist etwas, was langfristig immer von Vorteil ist. Und man merkt das auch einfach, dass es weniger Bindegewebe, auch gerade beim Gewölften weiß man oft nicht, was drin ist, aber man sieht es häufig, dass offensichtlich schon auch Bindegewebe verarbeitet worden ist. Es wässert weniger, man weiß, wo es herkommt. Das finde ich tatsächlich für mich wichtige Kriterien. Ich kann aber auch verstehen, wenn das jemand jetzt nicht ganz so wichtig findet, ja, weil man eben vielleicht mehrere Hunde dann durchfüttern möchte, muss, wie auch immer. Aber man muss die Kosten zumindest einmal durchkalkulieren, was einem der Spaß vielleicht kostet. Die Frage, die man häufig in Facebook-Gruppen hat oder eben auch woanders, das ist tatsächlich, was kostet euch das im Monat? Und pauschal kann man das leider nicht sagen. Ich habe das letzte Woche auf Instagram einmal durchgerechnet für mich mit einem relativ großen Hund, der immer noch relativ viel an Futter bekommt. Aber das ist bei jedem natürlich auch ein bisschen anders, abhängig davon, wo man sein Fleisch bezieht, welche Gemüsesorten man füttert, ob man Allergiker hat. Da hat man meistens eher teurere Fleischsorten. Also auch das spielt alles eine Rolle. Nur, man muss sich auch immer überlegen, was die Alternative ist. Also wenn ich einen Allergiker habe und da eben ein Diätfuttermittel fütter, ist das nicht unbedingt wirklich günstiger, als wenn ich barfe. Aber natürlich ist Barf deutlich teurer, als wenn ich extrem günstiges Fertigfutter sonst nutzen würde. Also letztendlich ist es immer so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich finde es auch eigentlich keinen guten Vergleich, weil es ist nun mal eine komplett andere Fütterung, die anders aufgebaut ist, die wertigere Inhaltsstoffe hat, die mit weniger Zusatzstoffen auskommt. Das kann ich natürlich auch von den Kosten nicht direkt vergleichen. Worüber man sich auch Gedanken machen sollte, ist, wie reagiert das Umfeld? Zieht die Familie mit, wenn man eben mit Partner oder Familie zusammenlebt? Das ist nicht ganz unwichtig. Ich hatte ja mal eine Podcast-Folge gemacht, wo es eben darum ging, was man macht, wenn alle anderen gegen diese Fütterungsformen sind. Aber es kann wirklich nervlich ein bisschen anstrengend sein, wenn man eben auch im eigenen Haushalt immer nur Kontra kriegt. Wenn eben der Partner sagt, boah, dieser Pansengeruch geht mir tierisch auf den Senkel. Oder wenn eben jemand sagt, ich kann mit Rumpfleisch nicht oder wirklich Bedenken hat, egal ob die jetzt berechtigt sind oder nicht. Ja, da kann man natürlich drüber reden und eventuell versuchen, Vorurteile auszuräumen und auch mit Wissen versuchen nachzuhelfen, also im Sinne von, dass sich vielleicht Vorurteile auflösen. Aber es gibt Konstellationen, wo man vielleicht dann nicht alleine alles managen kann, ja, weil man vielleicht Schichtarbeit hat, weil man vielleicht auf die Versorgung durch andere angewiesen ist. Und dann wird es schwierig, wenn man eben mit Personen in einem Haushalt lebt, die das nicht mittragen. Also da sollte man sich wirklich, bevor man anfängt, sich mit Rohfütterung zu beschäftigen, sollte man alle an einen Tisch holen und das Ganze, diese Fütterungsumstellung dann eben auch von anderen mitgetragen wird. Gerade wenn es vielleicht noch um Ausschlussdiäten geht oder Ähnliches, wo wirklich alle mitmachen müssen, damit es erfolgreich wird. Dann gibt's auch immer die Zubehörfrage. Das heißt, wie viel Ausstattung braucht man eigentlich, bevor man anfängt mit der Rohfütterung? Oder was sollte in jedem Fall vorhanden sein? Da finde ich, weniger ist mehr. Also bevor man jetzt wirklich losgeht und alles Mögliche kauft, was man am Ende vielleicht gar nicht braucht. Es gibt natürlich eine Grundausstattung und die empfehle ich auch, wenn man anfängt zu barfen oder auch selbst zu kochen, weil man damit sich das Leben einfach ein bisschen leichter macht. Also, dass man ein gutes Messer hat, dass man einen guten Mixer hat, dass man ein Schneidbrett hat, was einfach zu reinigen ist und was man vielleicht auch dann wirklich nur für das Fleisch zum Barfen nutzt, wenn man irgendwas schneiden muss. Dass man Gefrierdosen hat, die passen, dass die ausreichend groß sind und dass die eben auch relativ stabil sind. Das ist nichts ärgerlicher, als wenn die Deckel dann nach einer Weile durchbröseln oder man einfach jedes Mal neue Gefrierdosen kaufen muss, wenn die irgendwo im Angebot sind. Aber man kann auch improvisieren. Also vieles andere, muss man ganz ehrlich sagen, das kann man sich nach und nach kaufen. Auch bei den Zusätzen, es reicht meistens aus, wenn man sich auf das Nötigste beschränkt. Also das, was wirklich entweder im Futterplan vermerkt ist oder das, was man wirklich zwingend braucht, weil es über die Fütterung nicht gedeckt ist, wie Seealgenmehl oder irgendein 369-Öl, Lachsöl, was auch immer. Also dass man sich wirklich erstmal auf das Notwendigste stürzt und dann kann man immer noch erweitern. Und im Laufe der Zeit hat man da auch unter Umständen Spaß dran oder man merkt, das tut dem Hund besonders gut oder da sind Vorlieben oder man macht kurweise etwas. Das ist auch alles in Ordnung. Aber da braucht man nicht gleich ein Regal, was vor Zusätzen überquillt. Was ich nicht unwichtig finde, ist, dass wenn man die Entscheidung getroffen hat zu behaffen, dass man sich dann noch überlegt, was ist jetzt eigentlich der erste Schritt? Also wie mache ich dann weiter? Wer stellt mir den Futterplan zusammen? Mache ich das selber oder engagiere ich einen Ernährungsberater? Da kommt sicherlich auch sehr stark drauf an, ob dein Hund oder deine Katze Allergien hat, beziehungsweise eben ob erstmal eine reduzierte Form der Fütterung stattfinden soll, ob man ein älteres Tier vor sich hat, was ganz schonend umgestellt werden muss, ob Erkrankungen eine Rolle spielen. Immer wenn das ein Thema ist, würde ich dazu raten, Ernährungsberater mit ins Boot zu holen, weil es einfacher ist und man viel weniger unsicher ist. Und man jemanden hat, wo man sagen kann, so, guck mal, ich habe eine Frage, wie mache ich das jetzt am besten? Das gibt einem gerade in der Anfangszeit sehr viel Sicherheit. Wenn man jetzt ein gesundes Tier hat, braucht man das nicht unbedingt. Also dann kann man durchaus mit ein bisschen Hintergrundwissen, das gehört dazu, dass man sich informiert, aber dann kann man den Futterplan selber schreiben und ihn auch selber umsetzen. Und da gibt's ausreichend Facebook-Gruppen, da gibt's Bücher. Du kannst gerne auch in die Barfgut-Facebook-Gruppe kommen. Es gibt wirklich viele Anlaufstellen, wo man auch Fragen beantwortet bekommt. Manches kann man dann wirklich nur beantworten, wenn man das Tier kennt oder wenn man eben mehr Informationen hat. Dann würde ich auch wieder zum Ernährungsberater tendieren. Aber ansonsten, es ist kein Hexenwerk, also no rocket science, sondern es geht wirklich darum, dass man erstmal einen BARF-Plan zusammenstellt und der muss auch vielleicht noch nicht perfekt sein. Manches wird man im Laufe der Zeit sowieso nochmal ändern. Was wichtig ist, dass die Grundzusammensetzung passt, dass Zusätze wie Seealgenmehl genau berechnet sind und wenn man eben keine Knochen füttern kann, dann muss auch Kalzium genau berechnet werden. Und vieles andere kann man auch immer noch mal so ein bisschen hin und her schieben. Es sollte natürlich nicht wirklich am Bedarf vorbei sein, es sollte schon genau sein. Und trotzdem, es geht nicht um Perfektionismus. Wenn du einen Ernährungsberater hast, wird der dich auch fragen, ob du bei einem bestimmten Shop kaufen möchtest, vielleicht vor Ort oder im Netz, ob du da eben schon was ausgeguckt hast. Oder er wird dir Vorschläge machen. Das kann durchaus sinnvoll sein, weil ein Ernährungsberater weiß in der Regel, wo es bestimmte Packungsgrößen gibt, wo es bestimmte Fleischsorten gibt und wo man vielleicht alles dann auch gleichzeitig bestellen kann, was in so einem Futterplan dann notiert ist. Wenn du das selber in die Hand nimmst, dann kannst du dich im Grunde auf andere Erfahrungen verlassen. Wobei Fleisch tatsächlich sehr unterschiedlich beurteilt wird, muss man ganz ehrlich sagen. Oder aber du testest dich durch. Ich habe am Anfang, glaube ich, bei jedem Shop bestellt, den es irgendwo gab, mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen. Also ich habe da auch viel Lehrgeld und viel Geld im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt dafür, dass man dann unter Umständen bei Katzen eben doch die Hälfte wegschmeißt oder dass einem vom Geruch manches so gruselig ist, dass man das eben dann doch nicht verfüttern möchte. Aber das muss man dann selber rausfinden. Ich bin damals der Einfachheit halber ja bei einem Shop geblieben, weil wenn man Katzen hat, ist eigentlich die Hauptsache, fressen die das. Und wenn man dann einen Shop findet, wo die Fleischqualität so ist, dass alle Katzen das durchgängig auch fressen, bleibt man in der Regel dabei. Bei Hunden ist es nicht so kompliziert. Und trotzdem würde ich immer dazu raten, dass man die Fleischqualität auch wirklich gut überprüft, eben aus den schon angesprochenen Gründen, dass man letztendlich auch sicher sein kann, dass das, was man da verfüttert, auch gut ist, weil darum geht es beim BARFen eben auch, dass man eine möglichst hohe Qualität haben möchte. Ich finde tatsächlich nicht, dass man sich gerade am Anfang schon direkt Gedanken machen muss, wie man im Urlaub füttert. Das sind sicherlich Punkte, die auftauchen und Fragen, die man im Kopf hat. Das ist häufig das Erste sogar, was man im Kopf hat. So, was mache ich denn dann im Urlaub? Ich kann doch kein Tiefkühlfleisch mitnehmen. Ah, doch, das kann man. Es gibt auch eine Podcast-Folge über BARF im Urlaub. Es ist aber auch so, dass man vor Ort kaufen kann, man kann Reinfleischdosen nehmen, man kann sogar, wenn man das möchte, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, aber man könnte eben auch ein Trockenfutter füttern. Es geht alles, es muss nur zum Hund passen. Das ist natürlich ein Hundethema, weil Katzen nimmt man in der Regel nicht mit im Urlaub. Bei Katzen hat man eher das Thema, wer versorgt die Katzen, wenn ich nicht da bin. Und kann diejenige Person dann auch mit Rumpfleisch umgehen. Also ich hatte auch schon Catsitter, wo das nicht so das Thema war, genauso wie es genug gibt, die mit dem Thema Rohfleisch dann keine Probleme und keine Berührungsängste haben. Und trotzdem, natürlich sollte man sich darum Gedanken machen. Es ist aber meistens nicht notwendig, das als allererste Frage zu beantworten, sondern es ist was, was sich im Laufe der Zeit ergibt. Schon alleine deswegen, weil sich die Fütterung manchmal wirklich erst eingrooven muss, dass man vielleicht am Ende auch wirklich nur einzelne Futterbestandteile füttern möchte oder kann, dass man erstmal rausfinden muss, was verträgt Hund oder Katze wirklich gut. Und davon ist dann auch einfach ein bisschen abhängig, was man im Urlaub machen kann. Deswegen, wenn du eben, und das würde ich sowieso nie empfehlen, den Fall hast, dass du eine Woche vorm Urlaub auf BARF umstellen möchtest oder musst, ist keine gute Situation, würde ich also abraten. Aber wenn man nicht diesen Fall hat, dann ist es sogar relativ einfach, sich dann im Laufe der Zeit über die Fütterung im Urlaub Gedanken zu machen. Und das ergibt sich. Und bevor es dann wirklich losgeht mit der Umstellung auf Rohfütterung, würde ich nochmal in mich reinhören und fragen, fühle ich mich sicher genug? Also wenn an der Stelle noch viele Unsicherheiten sind, aber man von diesem Konzept überzeugt ist, würde ich trotzdem nochmal über einen Ernährungsberater nachdenken oder vielleicht nochmal ein bisschen recherchieren, dass man da die notwendige Sicherheit hat und nicht sofort ins Flattern kommt, wenn irgendetwas nicht ganz nach Plan läuft, denn das passiert. Also auch hier, man kann das sicherlich in jedem Fall absolut immer auch selber versuchen. Was man vielleicht im Hinterkopf haben sollte, ist, an wen wende ich mich, wenn ich es alleine nicht hinbekomme. Also auch da lohnt es manchmal schon, sich umzusehen, ob der BARF-Shop vor Ort berät, ob man Ernährungsberater übers Internet hinzuzieht und so weiter. Also ich will dir jetzt nicht in jedem Fall einen Ernährungsberater an die Backe pitchen, aber es ist oft hilfreich, das muss man einfach so sagen. Oft hilft auch einfach eine ganz simple Checkliste, dass man die Punkte, die man vielleicht im Kopf hat, einmal aufschreibt, recherchiert, Informationen sammelt und für sich abarbeitet, dass man eben sagt, okay, Lagerungsmöglichkeiten so und so, mögliche Kosten so und so. Mein Mann, meine Schwiegermutter, wer auch immer, versorgt das Tier mit. Na, bin ich sicher, meine Familie trägt das mit. Also, dass man die Punkte unter Umständen wirklich einmal so für sich selber klärt und dann auch erst an dieses Thema Fütterung rangeht. In diesem Sinne, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.